12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende.
Der Klimawandel zählt zu den drängendsten Problemen der Menschheit. Um die globale Erwärmung zu begrenzen, setzt die Politik immer schärfere Ziele. Selbst Unternehmen fordern inzwischen mehr Klimaschutz. Doch wie lässt er sich konkret umsetzen? Und wer bezahlt dafür am Ende? Darum wird auch bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP gerungen. Die Wissenschaft hat Lösungen und kennt Instrumente, wie Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zusammengehen können. Darüber wollen wir heute reden bei 12:22. Im Studio ist Jana Ebert und mein Gast ist Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC und Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, der die Bundesregierung berät. Guten Tag, Frau Knopf.
Guten Tag, Frau Ebert.
Frau Knopf, man kann ja regelrecht Angst bekommen beim Gedanken an die Folgen des Klimawandels. Flut, Hitzewellen, Dürren, unser Planet, der aus dem Gleichgewicht gerät. Welche Gefühle haben Sie denn als Wissenschaftlerin?
Es ist schon erschreckend zu sehen, dass jetzt das Realität wird, was in der Modellierung immer vorhergesagt wurde. Wir haben ja diese Szenarien ausgerechnet und man kann sie nachlesen. Und man denkt, ja, das sind Szenarien, aber dann sind sie plötzlich da und sind real. Ja, ich glaube, 2018 haben wir das alle das erste Mal diese Hitzewelle erfahren. Ja, dann kamen Herbststürme dazu und jetzt die Überflutung in Nordrhein-Westfalen, wo man dann sieht, es ist wirklich angekommen. Der Klimawandel ist wirklich, wirklich da. Und das hat in mir schon was ausgelöst. Also das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, die man dann macht, wenn es Wirklichkeit wird.
Was genau hat es denn ausgelöst? Sie sind ja Physikerin, da geht es vor allem ums Verstehen. Gleichzeitig wissen Sie genau Bescheid über die Folgen des Klimawandels. Macht Ihnen das dann auch Angst?
Also es kommt wie eine Welle, dass man versteht, ja, die Folgen sind da. Mir selber macht es nicht so viel Angst, und zwar, weil ich in der Handlung arbeite sozusagen. Ich mit meiner täglichen Arbeit habe ich das Gefühl, ich kann was tun. Und ich glaube, was man jetzt oft bei Leuten merkt, es gibt ja diesen Begriff Klimaangst. Ich glaube, der kommt daher, dass die Leute vor einem Phänomen stehen, was sie gar nicht richtig einordnen können. Dann wird ihnen auch manchmal vermittelt, naja, jeder kann selber was tun. Man muss nur ein bisschen weniger Auto fahren, ein bisschen weniger fliegen, ein bisschen weniger Fleisch essen, dann geht das schon. Das heißt, der Druck lastet auch auf dem Einzelnen. Und das ist natürlich fatal. Das löst dann so eine Angst aus und vielleicht so eine Art Sackgasse.
Und was sagen Sie denen, die diese Klimaangst spüren?
Ich glaube, man muss wegkommen von dem individuellen Ansatz. Das ist ganz wichtig. Wir müssen ins Handeln kommen. Wir müssen es als gesellschaftliche Aufgabe verstehen, als politische Aufgabe hier zu handeln. Das ist ja beim Rentensystem, bei Sozialsystemen nicht anders. Stellen Sie vor, es würde Ihnen gesagt, naja, also Sie müssen vollständig selber für Ihre Rente sorgen, nicht durch Einzahlungen im Solidarsystem, sondern ganz privat, alleine und auch Krankenkasse, das müssen Sie alles selber organisieren. Dann kriegen Sie auch Angst, weil Sie dann wissen, ich bin allein auf mich gestellt. Und hier im Rentensystem, Sozialsystem haben wir verstanden, ja, das ist eine gesellschaftliche, es ist eine staatliche, es ist eine politische Aufgabe. Und das müssen wir beim Klimawandel auch noch besser hinbekommen, dass es eben nicht auf dieser individuellen Ebene stehen bleibt, sondern dass der Staat einen Rahmen setzt, dass der Staat das als Aufgabe begreift, dass er hier handeln muss.
Sie sagen handeln, dann muss man ja aber auch wissen, in welche Richtung geht es. Sehen Sie denn entsprechende Lösungen?
Ja, wir sehen schon Lösungen, wie man Instrumente einsetzen kann, von CO2-Preis bis Förderung von Erneuerbaren oder Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das Wichtige ist tatsächlich, das der Politik zu vermitteln. Und das tun wir in so einem gegenseitigen Lernprozess. Also es ist schon so, dass wir sagen, wir glauben, wir haben eine Lösung, gehen an die Politik ran und versuchen, ihnen das darzulegen. Und dann kommen aber Rückfragen aus der Praxis auch. Ja, wie sieht denn das aus? Wie ist es denn mit der Verteilungsfrage? Wie können wir das denn genau mit der europäischen Ebene machen? Und durch diese Rückfragen hilft uns das wiederum in der Forschung, dann die richtigen Forschungsfragen zu stellen. Und dann arbeiten wir daran weiter. Und so ist das ein gemeinsamer Lernprozess, den wir damit anstoßen.
Und oft heißt es ja dann, das ist zu teuer und nicht umsetzbar oder nicht möglich.
Also das Argument, es ist zu teuer, kommt natürlich, aber es sind vor allen Dingen dann politische Widerstände, man muss es sagen, teilweise von Lobbygruppen. Ne? Also es ist dann schon auch so, dass sich natürlich bestimmte Branchen oder Bereiche so eingerichtet haben, in dem, was jetzt ist, das ist ja auch klar, jeder lebt gerne den Status quo weiter. Klimaschutz bedeutet aber letztlich eine große Transformation hinzubekommen in allen Sektoren. Ja, und das wird bedeuten, dass manche Leute, die jetzt zum Beispiel mit ihrem Geschäftsmodell wunderbare Profite machen, diese Geschäftsmodelle entweder umstellen müssen auf die neue Situation oder eben keine Profite mehr machen. Und insofern geht es eben darum, hier ja dann Blockaden zu lösen und vielleicht auch mit Vorreitern, auch in der Wirtschaft mit Vorreitern voranzugehen und hier zu zeigen, auch in diesem neuen System, was Klimaschutz betreibt, auch da kann man Profite machen, auch da kann die Wirtschaft leben und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und darum geht es eben, das aufzuzeigen und das eben auch gegenüber der Politik, damit die nicht zu zögerlich ist, solche Maßnahmen dann zu ergreifen.
Und wie optimistisch sind Sie denn jetzt, dass es gelingen könnte?
Ich glaube, dass wir es jetzt schaffen werden, den Einstieg in diese Transformation zu bekommen. Da bin ich relativ optimistisch. Also die Signale, die man bekommt, zeigen doch, dass die Politik mittlerweile das Klimaproblem wirklich ernst nimmt. Es konnte im Wahlkampf keiner darauf verzichten, irgendwie sich zum Klima zu äußern. Und ich weiß noch ganz genau, vor 4 Jahren war das ganz anders. Also alle Parteien müssen sich irgendwie zum Klimaschutz positionieren. Auch im Sondierungspapier hat es seinen Platz. Und wo ich weniger optimistisch bin, ist, ob wir wirklich die ambitionierten Ziele, so wie wir sie jetzt gesetzt haben, alle so schaffen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist für mich jetzt, dass wir den Einstieg in die Transformation schaffen. Das muss jetzt passieren.
Das ist die große Frage, die jetzt im Raum steht, sagen Sie, die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP. Da ist ja viel von Aufbruch die Rede, Deutschland soll klimaneutral werden. Schöne Worte oder sehen Sie Substanz dahinter?
Das wird man noch mal sehen, wie sich das dann tatsächlich im Koalitionsvertrag niederspiegelt. Aber es sind schon ein paar Elemente drin, die ich für sehr wichtig halte.
Welche sind denn das?
Also zum einen, Klima nimmt 2 Seiten von den 12 Seiten ein. Das ist nicht wenig, finde ich. Also vor dem Hintergrund, dass wir viele, viele Themen zu beackern haben.
Soll ja möglicherweise auch ein Klimaschutzministerium geben.
Ja, ob das Allheilmittel ist, können wir noch mal diskutieren. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber allein schon vom Umfang her 2 Seiten von 12, das ist schon ein, also das heißt, es ist ein relevanter Punkt natürlich. Dann steht drin, dass die nächste Bundesregierung sich auch dafür einsetzen wird, dass das sogenannte Fit for 55-Paket der Europäischen Kommission umgesetzt wird. Europa hat sich noch mal striktere Ziele gegeben für 2030, nämlich 55% Minderung. Und die Kommission hat im Sommer ein riesiges Gesetzespaket vorgelegt mit 12, 13 Vorschlägen, wie das umzusetzen ist. Und das ist ein sehr, sehr umfangreiches Paket. Man kann sich das wie so ein Puzzle vorstellen, wo verschiedene Pakete ineinander greifen. Und das ist insofern beeindruckend, weil die Bundesregierung letztlich nie so ein Gesamtpaket vorgestellt hat. Also sie hat immer wieder Ziele angeschärft, 2019 auch ein Klimapaket vorgestellt. Aber das der Kommission ist wesentlich umfangreicher. Aus Berlin oder Brandenburg klingt Brüssel immer so weit weg, aber das ist, diesen Baustein in den Sondierungspapier kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil von Brüssel aus wird letztlich auch die deutsche Klimapolitik mitgestaltet. Und deswegen kommt es umgekehrt darauf an, dass Deutschland auch in Brüssel diese Klimapolitik mit vorantreibt. Also das ist ein wichtiger Baustein, denn letztlich ist auch nichts gewonnen, wenn wir in Deutschland den Klimaschutz betreiben. Er muss ja dann europäisch natürlich auch umgesetzt werden und letztlich global. Aber eben diese europäische Komponente ist wichtig. Der Klimaschutz war in Deutschland viel zu lange nur wirklich national ausgerichtet. Also das ist eine wichtige Komponente
im Sondierungspapier, was vorliegt. Aber man muss ja auch sagen, ausgerechnet beim Klimaschutz und auch den Finanzen, da bleiben SPD, Grüne und FDP ziemlich unkonkret. Wie problematisch sehen Sie das?
Ja, da bin ich mal gespannt, auf was man sich einigt, weil klar ist, dass für die Transformation werden viele Milliarden gebraucht, um das zu finanzieren. Wir brauchen jetzt Anschubinvestitionen in bestimmten Bereichen, sei es Ladeinfrastruktur auszubauen oder auch bei der Industrie bestimmte Anschubhilfen zu geben, damit man dann Kraftwerke zum Beispiel auf grünen Stahl umbauen kann. Also hier geht es darum, wirklich ein Investitionspaket zu ermöglichen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird möglicherweise 2022 die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt. Und dann gibt es bestimmte Korridore, Möglichkeiten, die man dann nutzen kann, sodass möglicherweise 2022 nochmal so ein Klimainvestitionsjahr wird, ja, wo man dann sehr viel anschiebt und Gesetzespakete auf den Weg bringt, sodass man dann eben diesen Einstieg in die Transformation wirklich hoffentlich schaffen kann.
Sie sind da optimistisch, dass es neue Finanzierungslösungen gibt, die schwarze Null, die Schuldenbremse, die FDP nicht anrühren will, dabei belässt und dennoch Geld locker macht?
Wie gesagt, diesen einen Korridor sehe ich für das Jahr 2022. Es gibt noch einen anderen Kanal, nämlich die CO2-Bepreisung, die auch zu Einnahmen für den Staat führt. Das ist auch jetzt schon so. Da sind einige Einnahmen werden dadurch generiert. Und damit hätte man natürlich auch nochmal frei verfügbares Geld in dem Sinne, was man investieren kann in öffentlichen Nahverkehr oder eben zur Entlastung von Haushalten. Also das ist nochmal eine weitere Komponente. Und im Sondierungspapier sind manche Sachen ja noch vage. Also man weiß zum Beispiel noch nicht, wie soll das jetzt mit dem CO2-Preis weitergehen. Also das wird man dann in der Ausführung sehen. Es wird ein enger finanzieller Spielraum werden. Das ist schon klar, weil wir nach Corona mit großen Schuldenständen rausgehen. Nur vielleicht wird es eben zumindest ein Jahr lang eine gute Investitionsgrundlage sein.
Wenn wir nochmal auf die Inhalte gucken, also es gibt mehr Klimaschutzvorhaben denn je, aber eben kaum konkret bezifferte Zielvorgaben. Ein Klimaschutz-Sofortprogramm ist durchgesetzt. Kontrovers diskutiert wird noch der Zeitpunkt des Kohleausstiegs. Also möglicherweise wird er auf 2030 vorgezogen. Eigentlich sollte die Kohleverstromung ja bis 2038 laufen. Stark betroffen davon wäre die Lausitz in Südbrandenburg. Dort sorgt das natürlich für Unmut. Ein harter Einschnitt für die gesamte Region, sagt zum Beispiel der Brandenburger CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Ich verstehe absolut, dass das für die Region nochmal eine harte Diskussion ist. Was man aber sagen muss, ist, dass letztlich durch den Beschluss der Klimaziele, die ja schon im Juni, Juli jetzt beschlossen wurden, also schärfere Klimaziele zu setzen und auch mit den schärferen Klimazielen auf europäischer Ebene, hat man indirekt diesen früheren Kohleausstieg schon beschlossen. Und es war im Wahlkampf teilweise unehrlich von einigen Parteien zu sagen, naja, wir haben den Kohlekompromiss, 2038 ist der Ausstieg. Dabei wusste man, dass wenn man die Klimaziele, wie man sie da schon beschlossen hatte, ernst nimmt, dass da einfach nicht mehr viel Platz für die Kohle ist. Und die Frage ist noch, wie setzt man das um? Macht man einen ordnungsrechtlichen Ausstieg, also ähnlich wie beim Kohlekompromiss, wo man sagt, Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber und so weiter. Das denke ich, ist gar nicht unbedingt nötig, weil auf europäischer Ebene, wenn der Emissionshandel nachgeschärft wird, steigen die Preise dort und dann wird die Kohle aus marktwirtschaftlichen Gründen einfach früher rausgehen. Ob das dann 2030 ist oder 2033, das weiß man dann noch nicht, aber auf jeden Fall weit, weit vor 2038.
Warum aus marktwirtschaftlichen Gründen?
Weil dann die Preise steigen in dem Emissionshandel. Und das wirkt sich auf die Kohle aus, auch auf die Gaskraftwerke. Und wenn die Preise dann steigen, dann wird die Kohle irgendwann unrentabel.
Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke hat ja schon im September davor gewarnt, dass ein vorgezogener Kohleausstieg die Energiesicherheit in Gefahr bringen könnte. Er verweist dabei darauf, dass die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen für Deutschland nicht sichergestellt ist. Ist das denn nicht auch ein Argument dafür, nicht früher aus der Kohle auszusteigen?
Das ist ein Argument dafür, die Erneuerbaren schneller auszubauen. Das ist ganz klar. Das steht auch im Sondierungspapier drin. Und das ist auch großer Konsens. Wir müssen es schaffen, dass der Ausbau der Erneuerbaren schneller kommt und stärker. Wir sehen in allen Szenarien, wir brauchen wesentlich mehr erneuerbaren Strom. Das hat die Bundesregierung lange unterschätzt. Wir brauchen nochmal doppelt so viel Strom, wie sozusagen vorgesehen ist. Da steht auch einiges drin, dass Genehmigungsverfahren zum Beispiel gestrafft werden sollen. Es geht darum, Flächen auszuweisen für die Windenergie, auch für die Solarenergie bei Neubauten im gewerblichen Bereich, zum Beispiel bestimmte Solarpflicht auf den Dächern. Darum geht es, wir müssen jetzt die Alternativen schaffen. Wenn die Alternative nicht da ist, wenn die Erneuerbaren nicht stark ausgebaut werden, Dann kann man natürlich auch aus der Kohle nicht aussteigen, weil dann die Kohle die Reservekraftwerke sind. Aber deswegen muss das einhergehen und das hat die Politik letztlich erkannt. Also dass hier bei dem Ausbau der Erneuerbaren, da muss nochmal ganz stark nachgelegt werden.
Diskutiert wird ja auch viel schon über den Finanzrahmen, also auch die Frage, wie sollen Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden? Wie soll dieser Umbau der Wirtschaft zu einem klimafreundlichen System werden? Welche Vorschläge haben Sie denn dazu?
Das Wichtigste ist zunächst mal, dass ein neuer ordnungspolitischer Rahmen geschafft wird, so möchte ich es mal nennen. Wir haben im Moment Fehlanreize in ganz verschiedener Hinsicht. Also zum Beispiel das Dieselprivileg, dass Diesel immer noch subventioniert wird, das deutet natürlich in eine völlig falsche Richtung. Ja, also wir müssen ja wegkommen von den Fossilen. Dieser Rahmen muss von der Politik geschaffen werden. Das ist auch für die Wirtschaft wichtig, hier einen verlässlichen Rahmen zu haben. Und ein Kernbestandteil dieses Rahmens ist der CO2-Preis.
Das ist quasi ja auch Ihr Forschungsschwerpunkt. Sie sind ja Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, beraten also die Bundesregierung bei diesen Umsetzungsschritten. CO2-Preis haben Sie angesprochen. Warum ist der so wesentlich?
Der CO2-Preis hat letztlich drei Funktionen. Also das eine ist, er macht die fossilen Energieträger teurer. Also er macht sozusagen einen Aufschlag auf Kohle, auf Gas. Das ist wichtig, weil wir wollen ja, wenn wir die 2-Grad-Grenze oder 1,5 Grad einhalten wollen, dann dürfen wir nur noch ein ganz bestimmtes, limitiertes CO2-Budget in der Atmosphäre ablagern.
Also wir müssen unsere Treibhausgasemissionen, also CO2, deutlich reduzieren.
Genau. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Deponie, wo wir nur noch ganz wenig ablagern dürfen. Ja, das ist knapp. Und um diese Knappheit auszudrücken, brauchen wir diesen CO2-Preis, weil er die fossilen Energien, die Anwendung von denen teurer macht.
So. Aber Sie wollen CO2-Preis nur auf Energieträger oder auf alles?
Na, das ist auf die fossilen Energieträger, Kohle, Öl und Gas. Darauf soll der CO2-Preis gezahlt werden. Genau, weil da ist das CO2 enthalten. Landwirtschaft kann man nochmal separat behandeln. Und neben dem Effekt, dass eben die fossilen Energieträger teurer sind, reizt es natürlich andersrum als zweiten Effekt auch Investitionen in klimafreundliche Technologien an. Ja, wenn Sie Investoren sind, sehen, dass es einen langfristig steigenden Preis gibt, dann wissen Sie, ja, ich kann mich darauf verlassen, es lohnt sich hier in CO2-arme Technologien zu investieren, sei es die Erneuerbaren oder sei es grüner Stahl. Also das ist ein Investitionssignal. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist auch ein verlässlicher CO2-Preispfad wichtig. Das ist der zweite Effekt des CO2-Preises. Und der dritte Effekt ist auch nicht zu vernachlässigen, weil wir reden ja oft über die Sozialverträglichkeit dieses Umbaus. Und es geht darum,
wichtiger Punkt, ja.
Ein ganz wichtiger Punkt, auch immer in der Debatte, was kostet es und wer zahlt es letztlich. Und der CO2-Preis, der generiert Einnahmen. Ja, Sie haben als Staat dann Einnahmen und die können Sie zum Beispiel so zurückverteilen, dass Sie einen sozialen Ausgleich damit schaffen. Zum einen ist es so, dass ärmere Haushalte sowieso einen geringeren CO2-Fußabdruck haben. Das heißt auf Deutsch, die verbrauchen weniger CO2, weil sie kleinere Häuser haben, weniger heizen, teilweise gar kein Auto haben. Das heißt, die sind gar nicht so stark betroffen von dem CO2-Preis. Und wenn Sie es dann noch schaffen, zum Beispiel über eine Rückgabe pro Kopf von diesen CO2-Preiseinnahmen, dieses Geld zurückzuverteilen, entweder pro Kopf oder wenn sie die Stromkosten senken, dann profitieren davon arme Haushalte vor allen Dingen. Das kann sogar so sein, dass am Ende des Jahres die mit einem Plus rausgehen. Also das heißt, der CO2-Preis kann hier eben auch eine wichtige Komponente für den sozialen Ausgleich darstellen.
Im Moment gilt ja schon der CO2-Preis. Und was macht das denn aus? Also er gilt im europäischen Emissionshandel und seit diesem Jahr auch für die Bereiche Verkehr und Gebäude.
Genau.
Das heißt, da wird es schon teurer.
Genau, wir haben die zwei Systeme im Bereich Strom und große Teile der Industrie, die sind europäisch abgedeckt. Da haben wir schon seit 2005 diesen CO2-Preis. Und jetzt neu, seit diesem Jahr, ist eingeführt der CO2-Preis für Wärme und Verkehr. Und konkret heißt das, wir steigen mit 25 € pro Tonne CO2 ein und an der Zapfsäule macht sich das bemerkbar. Das sind etwa 7 Cent Benzinpreisanstieg. Und da sieht man auch schon, die jetzige Debatte um hohe Benzinpreise hat nichts mit dem CO2-Preis zu tun oder nur zu einem ganz geringen Teil. Ja, wir haben viel höhere Steigerungen an der Zapfsäule. Also
was ist denn mit den gestiegenen Energiepreisen? Also wir haben ja auch einen rasanten Anstieg, nicht nur an der Tankstelle, sondern auch bei Gas und Heizöl.
Genau, Gas und Heizöl, also vor allen Dingen jetzt beim Gas, das ist eher eine geopolitische Frage, wie hoch ist der Gaspreis im internationalen Markt? Das hat etwas damit zu tun, wie sich Russland politisch verhält. Das hat etwas damit zu tun, dass nach Corona die Konjunktur wieder anspringt. Deswegen sehen wir da hohe Preise. Und nur mal zwei Zahlen zur Einordnung. Also die Gaspreise an dem sogenannten Spotmarkt sind um etwa 400% gestiegen. Und wenn wir den CO2-Preis umrechnen, dann ist das für die Bürgerinnen und Bürger etwa nur eine Steigerung von unter 10%. Das heißt, man sieht da schon diese gestiegenen Gaspreise. Das ist keine Auswirkung des Klimaschutzes oder so.
Wenn wir den CO2-Preis darauf konsequent einführen würden, wie hoch müsste er denn eigentlich sein?
Also im Moment haben wir einen CO2-Preis von 25 Euro. Der soll dann steigen bis 2025 auf 55 Euro. Aus unserer Sicht ist das noch zu niedrig.
Warum ist es zu niedrig?
Weil wir brauchen hier wirklich nochmal eine stärkere Lenkungswirkung des CO2-Preises. Wir müssen diese Klimaschutzziele erreichen auf deutscher Ebene und eben auch auf europäischer Ebene. Und da braucht es ein paar Instrumente, aber als Fundament den CO2-Preis. Und der muss eine gewisse Höhe haben, damit wir hier ausreichend Emissionsminderungen wirklich erreichen in diesen Sektoren, wo wir noch ziemlich hinterherhängen, nämlich Verkehr und Gebäude. Also dafür ist der CO2-Preis wichtig. Und wenn Sie sich mal angucken, was das für die Haushalte bedeutet, also wenn Sie keinerlei Zurückgabe von den Einnahmen haben, dann würden das etwa mehr Belastungen für so einen mittleren Haushalt von 120 Euro bis 150 Euro pro Jahr bedeuten. Und wie gesagt, wenn Sie das ausgleichen können, zum Beispiel indem Sie die Strompreise senken über die EEG-Umlage oder indem Sie Gelder pro Kopf zurückverteilen, dann können Sie das auf fast plus minus null senken. Also das ist dann eben möglich mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Und insofern ist es ein gerechtes Instrument. Ja, wir reden viel über Instrumente wie Verbote oder auch Subventionen, Kaufprämien für Autos. Die sind nicht unbedingt gerechter. Also eine Kaufprämie für Elektroautos kommt auch oft reichen Haushalten zugute, ja, weil sich die ärmeren Haushalte gar kein Elektroauto, kein neues leisten können. Und insofern ist das schon ein großer Vorteil des CO2-Preises, der oft verkannt wird leider.
Der CO2-Preis, den sehen Sie also als Fundament dieses ökologischen Umbaus. Welche Instrumente müsste es denn aber noch geben? Also wir haben gerade über soziale Gerechtigkeit geredet. Nun haben ja viele vielleicht kein Auto oder sie leben auf dem Land. Bahnfahren wird teurer. Manchmal reicht das Bahnnetz gar nicht überall hin. Wie sollen die Leute auf dem Land von A nach B kommen, zur Arbeit kommen? Welche Instrumente sehen Sie denn noch als wesentlich an, aus Ihrer Sicht als Klimaforscherin?
Genau, also der CO2-Preis ist in der Tat das Fundament, um die Wirtschaft richtig aufzustellen oder um das Wirtschaften richtig aufstellen zu können. Und ohne Fundament kann man kein Haus bauen. Aber der CO2-Preis alleine reicht eben auch nicht aus, weil wir haben in den verschiedenen Sektoren, Verkehrssektor, Gebäudesektor, unterschiedliche Herausforderungen. Und im Verkehrssektor ist es so, dass wir natürlich die Alternativen schaffen müssen. Das ist klar. Also das eine ist der Umstieg auf Elektromobilität, wo zum Beispiel die Ladesäulen ausgebaut werden müssen. Aber genau wie Sie sagen, der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr, der muss ermöglicht werden. Das heißt, der muss überhaupt da sein. Oder in Städten die Mobilität neu denken, also von Fahrradstraßen her zum Beispiel, ja, wo Fahrradwege gebaut werden. Und was wir in unserer Forschung feststellen konnten, ist tatsächlich, wenn diese Infrastruktur da ist, wenn diese Alternative da ist, dann steigen die Leute auch um. Das heißt, es geht jetzt auch darum, ganz viel in alternative Infrastruktur zu investieren.
Ja. Kostet genau. Natürlich auch wieder. Wie wird das dann finanziert?
Das kostet wieder. Da sind wir wieder bei der Finanzierungsfrage. Da Teil der CO2-Preiseinnahmen könnte man dafür verwenden. Die darf man natürlich nicht mehrfach ausgeben in dem Sinne. Aber so werden sie auch jetzt schon zum Teil verwendet. Also die Einnahmen jetzt aus der CO2-Bepreisung werden eben für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Schienenverkehr teilweise verwendet. Und da muss man gucken, wie das mit der Schuldenbremse kompatibel ist, ob man da Investitionen in Infrastruktur drunter fassen kann. Und da zumindest erstmal den Anschub und die Alternativen schafft.
12:22 im Inforadio, heute zu Gast die Klimaexpertin und Physikerin Brigitte Knopf vom Klimaforschungsinstitut MCC. Nun fordert ja die Wirtschaft selbst deutlich mehr Tempo beim Klimaschutz in einem Appell von 69 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren. Hieß es am 11. Oktober, es sei keine Zeit mehr zu verlieren. Die neue Bundesregierung solle in den ersten 100 Tagen eine Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität vorlegen. Und das fordern nicht etwa Fridays for Future, sondern eben Unternehmen, und zwar große Konzerne wie der Energieriese E.ON, der Chemie- und Pharmakonzern Bayer, der Stahlkonzern ThyssenKrupp. Hat Sie das auch so überrascht?
Ich beobachte diese Initiative der Stiftung 2 Grad schon länger. Und
Die hatte diesen Appell initiiert.
Und ich finde es ganz erstaunlich, was da passiert. Das war vor 2-3 Jahren noch ganz anders. Da waren das nur eine Handvoll Unternehmen oder weniger. Und jetzt ist es wirklich so, dass die Wirtschaft darauf wartet, dass die Politik ihnen nun endlich die richtigen Rahmenbedingungen gibt, dass sie diese Transformation auch bewerkstelligen können und starten können. Und insofern ist das ein wirklich spannendes Signal, und man hat manchmal das Gefühl, da ist die Wirtschaft auch schon weiter als die Politik, ja, wo es vielleicht dann irgendwie nochmal ein bisschen träger in dem Prozess ist. Die Wirtschaft fordert hier letztlich zum einen diesen Rahmen ein, in dem sie die neue Wirtschaft aufbauen können, letztlich eine klimaneutrale Wirtschaft. Und dazu gehören natürlich bestimmte Randbedingungen, also dass das dann auch international ausgestaltet wird, dass es vielleicht sowas wie eine Anschubfinanzierung, eine bestimmte Förderung gibt für bestimmte Prozesse, auf die man dann umstellen muss. Insofern ist das schon ein wichtiger Beitrag in der Debatte, hier zu zeigen, die Wirtschaft will auch Klimaneutralität.
Aber wie kommt das? Sie handeln ja nicht aus Selbstlosigkeit oder aus reinem Umweltbewusstsein, sondern vor allem aus Geschäftssinn. Sind an diesem Punkt möglicherweise Gewinnorientierung und Klimaschutz fast ein und dasselbe?
Ich glaube, es ist noch eine andere Komponente. Was für die Wirtschaft ja immer wichtig ist, sind verlässliche Rahmenbedingungen. Und nichts ist schlimmer, als wenn es mal in die eine und mal in die andere Richtung geht. Ich habe oft das Gefühl, der Wirtschaft ist es fast egal, ob es mehr in Richtung A oder mehr in Richtung B geht, aber es muss klar sein. Und was man halt gesehen hat, ist, dass nachdem das Paris-Abkommen beschlossen wurde, hat man gedacht, es gibt einen Aufbruch, es gibt einen Umschwung, ja, alle machen Klimaschutz. Und dann ist aus der Politik zu wenig gekommen. Die Politik hat eben nicht neue Instrumente eingeführt, hat sich nicht um die Umsetzung gekümmert. Und die Unternehmen hatten aber das Gefühl, da gibt es jetzt ein neues Ziel, dem passe ich mich an, ich entwickle vielleicht neue Geschäftsmodelle. Und hat dann gemerkt, dass die Politik eigentlich nicht hinterherkommt, ihnen den Rahmen zu bieten. Und jetzt fordern natürlich die Unternehmen, die sich schon langsam umgestellt haben, die neue Sachen probieren, grünen Stahl herzustellen, andere Zementherstellung. Das sind sozusagen die Vorreiterunternehmen, fordern jetzt, liebe Politik, ihr habt gesagt, es gibt Paris, es gibt den Klimaschutz, ihr müsst jetzt dafür auch den Rahmen schaffen. Das ist wie jemand, der abnehmen will und sagt, naja, also nächstes Jahr möchte ich 10 Kilo weniger wiegen. Ja, das hat keinen Wert, diese Aussage, wenn nicht gleichzeitig man sagt, naja gut, ich mache ein Sportprogramm, ich stelle meine Ernährung um und ändere meine Lebensweise. Und dieses Sportprogramm ist von der Regierung nach Paris letztlich nicht aufgelegt worden. Und da nochmal zurück zu der Frage der Hoffnung. Also da sehe ich jetzt schon, dass die neue Regierung zunächst mal gewillt ist, auch so ein Sportprogramm aufzulegen, mit dem dann hoffentlich auch die Wirtschaft in ein neues Wirtschaften einsteigen kann.
Das Sportprogramm, die politischen Rahmenbedingungen also quasi. Und die Unternehmen brauchen langfristige Planungssicherheit. Wie ist es denn mit den Folgen des Klimawandels? Werden die nicht auch zum Milliardenrisiko?
Ja, das ist in der Tat der Fall. Wir reden ja immer so viel, was kostet uns Klimaschutz? Aber letztlich muss man ja auch die Frage stellen, was kostet es uns, wenn wir nicht handeln? Und das wird in der Tat teuer. Und das sind dann auf verschiedenen Ebenen die Folgen zu spüren. Das kann zum Beispiel sein, dass Kraftwerke nicht mehr kühlen können. Das sind dann direkte Auswirkungen. Aber eben auch, wenn Produktionsketten oder Lieferketten lahmgelegt werden durch, sei es dann Überschwemmungen oder Wirbelstürme, was auch immer, auch eben global gesehen, das ist ein Riesenrisiko. Und das haben auch gerade Investmentbanker haben das schon erkannt und die rufen mittlerweile auch die Politik dazu auf, doch zu handeln, weil eben diese Klimaschäden ein großes Risiko darstellen, hier wirtschaftlich planen zu können und für die Wirtschaft an sich, für uns als Gesellschaft eben auch ein hoher Kostenfaktor darstellen kann.
Global agierende Unternehmen, die spüren das, sagen Sie. Auf der anderen Seite der Mittelstand, die kleineren Unternehmen, die leiden vor allem unter hohen Energiepreisen.
Ja, die hohen Energiepreise sind ja zunächst mal kein Effekt des Klimaschutzes. Die hohen Energiepreise, gerade die wir jetzt sehen, sind tatsächlich eher die Auswirkung einer globalen Entwicklung. Und das muss man dann ganz anders diskutieren. Dann ist dann die Frage, gibt es irgendwelche Hilfen, Subventionen sozusagen für kleinere Unternehmen? Aber das sind Fragen, die sind eigentlich jenseits des Klimaschutzes aus meiner Sicht.
Dann schauen wir auf Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Das waren ja zwei unterschiedliche Pole. Sie forschen genau dazu. Wie passt das zusammen? Wie kann man das miteinander vereinbaren?
Ich denke, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zusammengeht. Und ich glaube auch, dass wir das Wirtschaftswachstum brauchen. Das muss nicht in immer mehr Materialzuwachs sich darin bemerkbar machen. Das kann auch qualitatives Wachstum sein, auch im Dienstleistungsbereich oder wo auch immer. Klimaschutz wird dieses Wachstum letztlich brauchen. Wir brauchen auch ein gewisses Wirtschaftswachstum auch wiederum, um sozialen Ausgleich zu schaffen.
Aber wie kann das gelingen? Bisher hieß ja Wirtschaftswachstum gleichzeitig die Natur zu verbrauchen oder sogar zu zerstören.
Genau, wir müssen eine Entkopplung hinbekommen zwischen Wirtschaftswachstum und Emissionswachstum. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es so, dass das in Europa tatsächlich schon gelungen ist. Also da gehen die beiden Kurven auseinander, die Wirtschaft wächst und die Emissionen gehen runter. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist in anderen Weltregionen noch nicht der Fall. Aber diese Entkopplung müssen wir hinbekommen. Ich sehe schon Anzeichen, dass das in der Wirtschaft geht, dass wir auch eine Industriewende hinbekommen. Deutschland möchte ja Industriestandort bleiben. Das ist ja auch Konsens. Man möchte ja das nicht aufgeben, dass Deutschland Industriestandort ist, nur weil man sozusagen Klimaschutz betreiben will. Und insofern diesen Weg, den wir jetzt beschritten haben, da sehe ich, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz tatsächlich einhergeht und dass wir es schaffen, Emissionswachstum zu entkoppeln vom Wirtschaftswachstum.
Und wie genau kann das gelingen?
Ja, also neue Technologiezweige letztlich aufbauen. Wenn wir zum Beispiel grünen Stahl oder sowas aufbauen, dann ist der eben ohne CO2, sondern mit erneuerbaren Energien wird dann der Stahl erzeugt. Und so müssen wir Stück für Stück die gesamten Branchen umstellen. Ja, und da bin ich Physikerin und glaube hier tatsächlich, dass uns der technische Fortschritt dann auch weiterbringt.
Nun steht Ende Oktober die UN-Klimakonferenz an. Die Staaten der Welt treffen sich. Die Politik ist am Zug. Was erwarten Sie?
Ja, die Erwartungen sind riesig, dass da ganz viel passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da gar nicht so viel passieren wird. Es gibt ein paar Verhandlungsstränge, die noch wichtig sind. Das hat auch was mit so einer Art globalen Emissionshandel zu tun. Wie kann man das zwischen Staaten organisieren? Aber ansonsten erwarte ich da gar nicht so viele Ergebnisse. Weil eigentlich die ganzen Ziele letztes Jahr auf den Tisch gelegt wurden. Also da ist mir gar nicht so klar, was da die Erwartungen sind, was da groß passieren soll.
Und Sie haben ja gesagt, Ziele sind genug formuliert.
Richtig, Ziele sind genug formuliert. Also schön wäre es, wenn dort über Umsetzung diskutiert wird. Die Klimakonferenz ist eigentlich nicht so sehr die Plattform für eine Umsetzung. Das sind oft sehr technische Diskussionen, die noch so Ausführungsbestimmungen für das Paris-Abkommen beinhalten. Was ich aber für wesentlich wichtiger halte und was auch in Deutschland im Moment noch kaum eine Rolle spielt, ist, dass Deutschland nächstes Jahr die G7-Präsidentschaft hat. Und in der G7 sind jetzt alles Staaten, die Klimaschutz betreiben wollen, unter anderem eben auch die USA. Und da kommt es darauf an, dass eine neue Bundesregierung hier den Dialog schafft, bei G7 zu sagen, lasst uns mal die Ambitionen vergleichen. Wie liegen denn eure Ziele, wie unsere? Was macht ihr für Maßnahmen? Was machen wir für Maßnahmen? Sind die vergleichbar? Und das ist dann auch wieder für die Wirtschaft sozusagen, für die Wettbewerbsfähigkeit wichtig zu sehen. Liegen wir denn in der G7 alle auf ungefähr einer Linie?
Wie muss es also weitergehen? Sie sagen auch, es muss möglich sein, Klimaschutz im Alltag zu leben. Wie kann denn das gelingen?
Also ich halte nicht so viel davon, Klimaschutz auf einer individuellen Ebene zu betreiben. Zu sagen, wenn wir alle weniger Fleisch essen und weniger fliegen, dann wird das mit dem Klimaschutz schon klappen.
Also verzichten.
Ja, verzichten oder die Lebensweise umstellen, weil das letztlich auf den Einzelnen eine zu große Last abwirft. Also dann sieht das so aus, als ob jeder individuell dafür verantwortlich wäre. Und ich denke schon, dass wir hier politische Lösungen brauchen. Also ich halte diese Debatte um die, ja, um Verzicht oder individuelle Lösungen, die halte ich für unpolitisch. Und man entlässt auch letztlich die Politiker da aus der Verantwortung, hier für den richtigen Rahmen zu sorgen. Und insofern, ja, ist es wichtig, dass es Vorreiter gibt. Man sollte nicht unnötig CO2 verbrauchen. Aber wir brauchen vor allen Dingen jetzt erstmal den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Und dann kann man auch Klimapolitik im Alltag leben. Aber nicht eben auf diese Weise mit dem moralischen Zeigefinger.
Also das Individuum selbst ist hier gar nicht so sehr gefordert, sondern eher die Politik.
Ich finde es tatsächlich eine Überforderung des Individuums, wenn jeder selber Klimaschutz umsetzen muss.
Warum ist es eine Überforderung?
Weil sie selber entscheiden müssen, wo ist denn zum Beispiel, in welchem Produkt ist denn besonders viel CO2 drin. Sie müssen dann immer überlegen, na, ist es denn besser, wenn ich ein Biofleisch hier, keine Ahnung, aus USA kaufe oder wenn ich das normale Fleisch vom Fleischer um die Ecke kaufe. Das können Sie gar nicht beurteilen, was zum Beispiel in den Produkten steckt. Und deswegen bin ich eher dafür, einen CO2-Preis einzuführen, wo dann natürlich einige Produkte teurer werden, die eben sehr CO2-intensiv sind. Und dann ist das ein Signal, auf das man eben als Bürgerin, als Bürger reagieren kann und sagen kann, okay, also das ist jetzt teurer, dann kaufe ich mal ein anderes Produkt. Ich werde sozusagen durch den Preis gelenkt. Und ich glaube, das bietet einem mehr individuelle Freiheiten, als wenn man vorschreibt, wie der Lebensstil auszusehen hat.
Vielen Dank, Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC und Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, der die Bundesregierung berät. Das Gespräch mit Brigitte Knopf können Sie auch in der ARD-Audiothek finden oder natürlich in der Inforadio-App. Am Mikrofon war Jana Ebert.
Inforadio Podcast.